Die letzten Wochen haben wir die Autorität und die Vollmacht von Jesus gesehen. Vollmacht über die Schöpfung, als er einen Sturm gestillt hat. Vollmacht über geistliche Mächte, über die geistliche Welt, den Dämonen ausgetrieben hat. Vollmacht über Krankheit zuletzt und Vollmacht sogar über den Tod. Er ist der allmächtige Gott. All diese Dinge waren Zeichen dafür, dass Jesus wirklich der Messias ist, dass er wirklich der Retter ist. Zeichen, die prophezeit waren im Alten Testament, dass der Messias diese Dinge tun würde, wenn er kommen würde. Und Jesus hat ganz klar demonstriert: Ich bin der verheißene Retter, ich bin der Sohn Gottes, der dieselbe Natur mit dem Vater teilt. Er hat Vollmacht. Er ist der Mächtigste, den es überhaupt gibt. Vollmacht über die Schöpfung, über die geistliche Welt, über Krankheit, über Tod. Das heißt nicht, dass Jesus alle geheilt hat. Denkt an den Mann am Teich von Bethesda. Es sind viele Kranke gelegen. Er hat einen geheilt, genauso wie er heute. Manche heilt, aber nicht alle. Aber diese Dinge waren Zeichen für das, wer er ist. Jesu Dienst war vor allem ein Rettungsdienst. Das ist wichtig, dass wir das im Auge behalten. Er ist gekommen, um das zu retten, was verloren ist. Johannes der Täufer hat gesagt: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das war seine erste Mission, die Sünder zu befreien von ihrer Schuld, die sie trennen von Gott, Menschen in Beziehung mit Gott, dem Vater, zu bringen. Und das ist unser allerwichtigstes und unser allertiefstes Bedürfnis, was wir haben als Menschen. Na, wenn ein Mensch nur äußerlich geheilt wird und dann in die Hölle geht, hat er eigentlich nicht viel davon. Genauso die Tochter des Jairus, die wir letztes Mal gesehen haben, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist wieder gestorben. Viel wesentlicher ist, wo gehen wir hin, wenn wir sterben. Also Jesus hat eine ganz klare geistliche Ausrichtung. Aber Jesus hat viele geheilt. Und er hat Dämonen ausgetrieben. Matthäus 12, da heißt es: Wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes, beziehungsweise die Königsherrschaft Gottes, zu euch gekommen. Darum geht es, das waren Zeichen für das, wer Jesus ist. Und die Jünger waren unterwegs mit ihm. Stellt euch das vor, wie es war, als Jünger mit Jesus unterwegs zu sein. Das war das Abenteuer ihres Lebens, denke ich. Hatten sicher die Hosen voll in dem Sturm. Waren begeistert, als sie diese Heilungen erlebt haben. Tote, die auferweckt werden. War cool, unterwegs zu sein mit dem Herrn. Zu beobachten seinen Dienst, zu beobachten diese wunderbaren Dinge, die Jesus getan hat. Also sie waren mit Jesus, aber jetzt hier im Kapitel 9 sehen wir eine entscheidende Wende im Leben der Jünger. Lass uns die ersten zwei Verse lesen. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten, und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Riesenwende im Leben dieser Jünger. Sie haben Jesus beobachtet, seine Vollmacht, seine wunderbaren Taten, das, was er getan hat, und dann eines Tages ruft Jesus die Jünger zu sich, sagt: Hey Jungs, kommt mal her, und sagt: Jetzt seid ihr dran. Jetzt tut ihr das, was ich getan habe. Die Jungs, die waren Jünger, sprich Lehrlinge, aber dann im Vers 10 im Kapitel 9 sehen wir, sie sind zu Aposteln geworden. Apostel bedeutet so viel wie ein Gesandter oder ein Ausgesandter oder ein Botschafter. Versetzt euch in die Jünger, wie haben die sich gefühlt? Als Jesus sagt: Jungs, kommt her, jetzt seid ihr dran. Geht raus, verkündigt, dass das Reich Gottes da ist. heilt Menschen. Wie fühlt ihr euch? Ups. Schluck. Ich denke, wir können es nachempfinden. Die meisten von euch haben irgendeine Art von Ausbildung gemacht. Wie war das für dich, als der Meister zum ersten Mal gesagt hat, okay, jetzt bist du dran. Erste Werkstück, was du selber fertigstellen musst. Oder du kriegst den ersten Auftrag, den du alleine erledigen musst. Oder vielleicht der Führerschein, wo du die ganze Zeit mit dem Fahrlehrer gefahren bist, gelernt hast, theoretisch gelernt hast und dann sagt, okay, jetzt bist du dran. Prüfung, oh oh. Ich erinnere mich daran, als ich in die Schule gegangen bin, ich bin in so eine technische Schule gegangen, habe eine kaufmännisch-technische Ausbildung gemacht und wir hatten diese Konstruktionsübungen, wo man erst so geometrisch zeichnen lernt und dann Maschinenteile konstruieren lernt und zu Beginn zeichnen alle dasselbe. Und das war cool, weil ich habe einen Zwillingsbruder und wir haben uns die Arbeit immer geteilt. Aber dann irgendwann kam der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, jetzt bist du dran. Hier, eine Kupplung, konstruiere eine Kupplung. Oder konstruiere irgendein anderes Teil. Oh, ist aufregend. Oder in der Bibelschule, wo wir gelernt haben, wie man predigt und Bibel gemeinsam studiert haben. Und dann kam der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, jetzt bist du dran. Erste Predigt. Ups. Mir ist das Herz in die Hose, ich war furchtbar nervös. Denkst du, ähnlich ist den Jüngern gegangen, als Jesus zu ihnen gesagt hat, jetzt seid ihr dran. Denk, die Jünger haben gedacht, wir? Ich? Mein erster Gedanke wäre gewesen, oh Jesus, ich bin nicht gut genug. Versetzt euch in Jesus. Ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn eure Mission wäre, diese Welt zu retten, wen würdet ihr wählen? Würdet ihr euch auswählen? Ich würde mich sicher nicht wählen. Vielleicht irgendwo die Billy Grahams und die Doctors und diese Leute, aber Jesus mich? Und Jesus sagt, ja, dich. Dazu habe ich dich erschaffen. Ich will dich gebrauchen, genauso wie du bist. Ich will dich. Und ich will durch dich werden. Ich will dich gebrauchen. Deine Arbeit in deiner Schule, Menschen, mit denen ich dich zusammenbringe. Ich will dich gebrauchen, um mein Reich zu bauen, hier in dieser Welt. Und das ist so begeisternd, oder? Für mich ist es immer noch unglaublich, dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen, wie der Paulus es so oft sagt. Mitarbeiter Gottes in dieser Welt, das ist so ein Vorrecht. Also der erste Punkt heute, Gott will euch gebrauchen. Jeden von euch. Gott hat jeden von euch berufen und ausgesandt. Ihr seid alle Apostel in diesem weiteren Sinn des Wortes. Nicht die 12 Apostel, die einen ganz besonderen Dienst hatten, die Jesus auch ganz besonders bestätigt hat. Aber wir sind alle Ausgesandte, wir sind alle Mitarbeiter Gottes in dieser Welt. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid Botschafter für Christus. Ihr seid Werkzeuge Gottes. Es gibt keinen einzigen Christen, der nicht berufen ist. Jesus hat zu jedem Einzelnen gesagt, folge mir nach. Und er sagt zu jedem Einzelnen, du bist das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ich will euch gebrauchen als meine Zeugen, als meine Botschafter in dieser Welt. Frage ist natürlich, bist du verfügbar? Sind wir verfügbar? Gott wird uns nicht vergewaltigen. Gott zwingt niemanden in seine Mitarbeit. Gott hat nur freiwillige Mitarbeiter. Freiwillige Ausgesandte. Ich denke an Jesaja, wo der Herr sagt, das und das will ich tun, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, sende mich her. Und Gott kann Dinge brauchen. Und das ist eine Herausforderung an uns. Römerbrief Kapitel 6 sagt uns dasselbe. Da sagt uns der Herr, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Römer 12 ist ein ähnlicher Gedanke, dass wir lebendige Opfer sind für Gott, ihm hingegeben. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Was sonst sollen wir tun mit unserem Leben, mit dem, was wir sind, mit unseren Gaben, mit unserem Intellekt, mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unseren Mündern, was sonst sollen wir tun? Nach all dem, was Jesus für uns getan hat, ist das einzig Vernünftige, dass wir sagen, okay, jetzt bin ich für dich da, Herr. Hier bin ich, sende du mich. Ich weiß, ich bin nicht würdig, aber sende mich. Hier bin ich, ich stelle dir meine Glieder zur Verfügung, Herr. Hier ist mein Intellekt. Ich will ihn gebrauchen, hilf mir zu verstehen. Hier ist mein Mund, ich will sprechen für dich. Ich will beten für andere, ich will andere ermutigen. Hier sind meine Hände, ich möchte anderen dienen für dich. Hier bin ich, Herr, sende mich. Erste Reaktion wäre, mich, Herr? Und meine zweite Reaktion, wenn ich mich reinsetze in die Jünger, wäre, aber Jesus, ich kann das nicht. Ich habe nicht das, was es braucht, um deinen Dienst zu tun. Ich meine, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, du bist Gott. Ich bin so ein schwacher Mensch. Jesus, ich habe nicht das, was es braucht. Und das stimmt. Und wenn wir Römerbrief Kapitel 7 lesen, ist das eine ganz wichtige Erkenntnis auf unserem Weg, dass wir überhaupt brauchbar werden, verfügbar werden für ihn. Das stimmt, wir haben nicht das, was es braucht. Ich habe nicht das, was es braucht für meinen Dienst. Du hast nicht das, was du brauchst für deine Ehe. Wir haben es nicht. Ich habe nicht die Geduld, ich habe nicht die Liebe, ich habe nicht die Weisheit, ich habe nicht die Fähigkeiten, nicht in mir selbst. Und Gott weiß das. Und Gott erwartet nicht, dass du sein Leben oder seinen Dienst aus dir selbst heraus produzierst. Gott ist sehr realistisch. Jesus war sehr realistisch und sehr ehrlich. Er hat zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Paulus sagt in Römer 7, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Nichts. Aber in Philipper 4, 13 sagt er, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Das ist der Schlüssel. Christus hat in uns Wohnung genommen, als wir uns bekehrt haben. Von neuem geboren, durch den Heiligen Geist hat der dreieinige Gott in unserem Herzen Wohnung genommen. Er lebt in uns. Und Jesus, er kann seinen Dienst tun, heute wie vor 2000 Jahren, oder? Er kann das tun, was wir nicht tun können. Denkt ihr, dass Jesus Weisheit hat? Dass er Geduld hat, dass er Liebe hat? Dass er fähig ist, mit dieser Person oder mit dieser Situation, mit der du konfrontiert bist, umzugehen? Ja, absolut. Er ist derselbe gestern und heute und bis in alle Ewigkeit. Und er will sein Leben, was er damals durch seinen Leib gelebt hat, vor 2000 Jahren durch seinen irdischen Leib, heute durch dich und mich tun. Wir sind der Leib Christi. Wir sind im wahrsten Sinn des Wortes seine Hände, seine Füße, seine Münder. Er will durch uns wirken. Er will sein Leben durch uns leben. Also er ist es. Er will durch dich wirken. Und er will dich gebrauchen. Und wenn Gott etwas durch dich tun will, wenn er dir etwas aufträgt, wenn er dich zu etwas beruft, dann wird er dich auch zurüsten für das, was er dir aufträgt. Darauf kannst du dich verlassen. Du kannst Schritte tun im Glauben, im Vertrauen darauf, dass er dich zurüsten wird. Ich meine mal ehrlich gesagt, wer von euch fühlt sich danach, zum Beispiel auf die Straße zu gehen und irgendwelchen Leuten von Jesus zu erzählen? Ich habe ein Herz, gute Nachricht weiterzugeben. Ich möchte es gerne, aber im Normalfall wache ich morgens nicht auf und denke mir, hey, das Größte heute wäre, auf die Straße zu gehen und fremde Leute anzureden. Das ist was, wo ich mich nicht wohlfühle dabei. Wo ich sage, Herr, ich kann das nicht. Für mich ist es immer eine Selbstüberwindung, es zu tun. Aber der Herr hat gesagt, wir sollen seine Zeugen sein. Und nicht nur, dass es heißt, wir müssen Straßenevangelisten sein. Aber nur als Beispiel. Das ist ein Punkt, wo Gott mich herausfordert. Schritt im Glauben zu machen. Ich muss über meine eigene Menschenfurcht, über meine eigene Bequemlichkeitsgrenze, wo ich mich wohlfühle, hinaussteigen und sagen, okay Herr, hier bin ich. Du legst mir das aufs Herz, du willst, dass ich das jetzt tue. Okay, ich mach's. Und wer hat das schon erlebt? Alle haben das erlebt, wenn ihr das schon mal getan habt. Du tust diesen Schritt und Gott rüstet dich zu. Gott schickt dir himmlische Verabredungen. Gott schickt dir einen Menschen über den Weg und beginnt sein Gespräch. Und Gott legt dir Bibelstellen aufs Herz und Gott gibt dir Weisheit und du bist ein Zeuge. Oh, Jesus, hätte ich mir nie gedacht, dass ich das kann. Du kannst das auch gar nicht. Aber er tut's in dem Moment durch dich, weil du dich ihm zur Verfügung gestellt hast. Gott ist immer treu, wenn wir ihm vertrauen. Oder wer von euch ist fähig, seine Feinde zu lieben? Ich meine, das sind Anforderungen von Jesus. Wer kann das? Das ist nicht natürlich für uns. Wir lieben die, die uns lieben, und wir hassen die, die uns hassen. Das ist menschlich, oder? Jesus sagt, liebt eure Feinde. Jesus, ich kann das nicht. Vielleicht ist es dein Kollege, der dir den letzten Nerv raubt und den du am liebsten würgen würdest. Was machst du in so einer Situation? Jesu Auftrag an dich ist, liebe deine Feinde. Sei Licht in dieser Situation. Und er liebt diesen Menschen. Das ist vielleicht der erste Schritt, sich das ins Auge zu holen. Er liebt diesen Menschen so sehr, dass er gestorben ist für ihn. Ja, selbst dieses Ekel. Und ich kann sagen, Jesus, ich kann es nicht. Ich habe keine Geduld für diese Person. Ich habe keine Liebe. Aber Jesus, du hast es. Und du lebst in mir. Also Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Liebe du diese Person durch mich. Und wieder, du machst einen Schritt im Glauben und entscheidest dich, zum Beispiel ein nettes Wort zu sagen, wenn der dich gerade dumm anmacht, statt zurückzuschlagen. Vielleicht ist es dein Ehepartner. Selbe Prinzip. Jesus, wir haben nicht das, was es braucht. Und Jesus sagt, ich weiß, aber ich bin eigentlich der, den du wirklich brauchst. Und ich rüste dich zu. Und ich werde durch dich tun, was du aus eigener Kraft nicht tun kannst. Und das ist der zweite Punkt, den ich heute machen möchte. Wen Gott beruft, den rüste dazu. Seht ihr hier im Vers 1, er gab ihnen Kraft und Vollmacht. Sein Werk. Nicht aus sich selbst. Unabhängige, autonome Menschen, sondern Menschen in Beziehung mit ihm. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht. Das heißt nichts anderes, er gab ihnen die Fähigkeit, es zu tun, und er gab ihnen die Autorität, es zu tun. Das sind zwei Dinge. Wenn du als Polizist irgendeinen Verbrecher verhaften willst, dann brauchst du erst einmal die Kraft, das zu tun. Vielleicht eine Pistole oder was immer, wenn das so ein Schrank ist, der vor dir steht. Du brauchst die Kraft, das zu tun und die Fähigkeit. Aber du brauchst auch die Autorität, es zu tun. Ne? Wenn du mit der Polizeischule noch nicht fertig bist, hast du nicht die Autorität, es zu tun. Genauso um ein Auto zu fahren, du brauchst die Fähigkeit, Auto zu fahren, deswegen gehen wir in die Fahrschule. Aber du brauchst auch die Autorität, Auto zu fahren, das heißt den Führerschein. Wenn du ohne Führerschein erwischt wirst, ne, ist ein Problem. Also beides, Kraft und Autorität. Und beides gibt Jesus hier seinen Jüngern. Und Jesus hat uns schon Vollmacht gegeben, seinen Willen zu tun. Und er gibt uns auch die Kraft, oder besser gesagt, er hat uns auch schon die Kraft und die Zurüstung gegeben, seinen Willen zu tun. Und die ist er selbst, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Unser Problem ist Selbstgenügsamkeit, Selbstvertrauen. Wenn wir denken, ich kann es tun oder ich werde das tun jetzt für Jesus, dann fallen wir oft auf die Nase, oder? Aus eigener Kraft kommt man nicht weit. Nee, wir müssen ihm vertrauen, dass er es durch uns tun kann. Uns einfach ihm zur Verfügung stellen, der in uns wohnt. Christus in uns, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er ist der Macher, wir sind die Werkzeuge. Und wenn wir uns darauf verlassen und ihm gehorsam sind und Schritte im Glauben machen, seinen Willen zu tun, dann können wir Großes erwarten. Dritter Punkt, seht seinen Auftrag an diese Apostel, an diese Gesandten. In Vers 2 heißt es, er sandte sie, erstens das Reich Gottes zu predigen. Und ich glaube, die Reihenfolge hier ist nicht zufällig. Die Reihenfolge hier ist wichtig. Erste Priorität war, das Reich Gottes zu predigen. Was ist das Reich Gottes? Ist mal wichtig, das zu fragen. Was ist das Reich Gottes? Manche übersetzen es mit die Königsherrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes ist das Reich Gottes. Das Reich des Kaisers ist der Bereich, in dem der Kaiser herrscht. Das ist sein Reich. Reich Gottes ist überall dort, wo Jesus herrscht, wo er die Herrschaft hat. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil er mitten unter den Menschen war. Also die Botschaft vom Königreich beginnt eigentlich mit dem König. Ne? Das haben die verkündigt. Das Reich Gottes ist da. Jesus ist da, der König ist da, der Messias ist da. Nehmt ihm an. Wie wird man Teil seines Reiches, indem man sich ihm unterordnet? Jesus ist da. Nehmt ihn an. Ordnet euch ihm unter. Unterstellt euch seiner Herrschaft. Tut Buße. Und glaubt an das Evangelium. Kehrt um. Kehr um von deinen alten, eigenen Wegen, um zu ihm. Wir wechseln Herrschaft vom Reich der Finsternis, vom Reich des Teufels in das Reich des Lichts. Herrschaftsbereich von Jesus Christus. Also diese Frage nach dem Reich Gottes oder ob du in dem Reich Gottes bist, ist eigentlich eine Herrschaftsfrage. Eine Herrschaftsfrage. Hat Jesus das Sagen in deinem Leben? Dann bist du im Reich Gottes. Dann baust du das Reich Gottes. Kolosser 1 heißt es, er, das heißt Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also ein Wechsel des Herrschaftsbereichs von der Macht der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ist wichtig, behalte das im Auge. Das Reich Gottes ist kein irdisches Reich. Kein irdischer Wohlstand, nicht irdische Macht, irdische Selbstverwirklichung, so wie die Rabbis das damals gelehrt haben zur Zeit Jesu. Und ich möchte sagen, die haben das irrtümlich so gelehrt. Die Rabbis damals haben gelehrt, wenn der Messias kommt, dann wird er das Großreich Israel aufrichten. Und wir Juden werden uns selbst verwirklichen, sozusagen. Er wird die Römer rauswerfen und wir werden die Macher sein und es wird Wohlstand geben wie noch nie zuvor. Und das ist Gottes Absicht, was er tun will. Das haben die Rabbis gelehrt. Deswegen hatten sie so ein großes Problem mit Jesus. Weil als Jesus gekommen ist, hat er sehr abgefahrene Dinge gesagt für diese Leute, die diese irdischen Erwartungen hatten. Erinnert euch im Kapitel 6, im Kontrast zu dem, was die jüdischen Rabbis gelehrt haben, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Und er sagt: Aber wehe euch Reichen, denn euer Trost ist dahin. Das war nicht der Messias, den sie erwartet haben. Jesus hat gesagt, ihr werdet arm sein und hungrig sein und gehasst sein und verspottet werden, weil ihr mir nachfolgt. Na, wir haben das durchgenommen, Lukas 6. Und Paulus bezeugt das im 2. Korinther 11, seine eigene Erfahrung. Er hat nicht so das leichte Leben gelebt, oder weil er Jesus nachgefolgt hat. Er sagt, durchwachte Nächte oft und Hunger oft und Nässe und Kälte und die ganzen Sorgen und die Prügel und all das. Ja, das war nicht das Reich Gottes, was die Rabbis sich erwünscht haben, die Schriftgelehrten. So menschlich, ne? Und das ist wirklich interessant, da können wir wirklich unterscheiden. Denkt an menschliche Philosophien, sagen wir Marxismus zum Beispiel. Wir wollen das Himmelreich auf Erden aufrichten. Und viele Christen denken zu irdisch, wenn wir ans Reich Gottes denken. Jesus hat gesagt, ihr werdet arm, hungrig, gehasst werden, verspottet werden, weil ihr mir nachfolgt. Aber er sagt auch, ihr werdet glücklich sein in eurer Seele und ihr werdet reich sein im Himmel. Im Kontrast, diejenigen, die satt sind in dieser Welt, denen der Reichtum dieser Welt genügt, die werden eigentlich keinen Trost haben hier, weil unser Zeug ist nicht wirklich ein Trost. Und die werden Loser sein in der Ewigkeit. Das ist ganz kurz zusammengefasst, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat in Lukas 6. Oder Feldpredigt in Lukas 6, um es genauer zu sagen. Das heißt nicht, dass Armut irgendwie geistlicher ist als Reichtum. Das heißt auch nicht, dass es schlecht ist, reich zu sein in dieser Welt. Hey, preis dem Herrn, wenn er dir Wohlstand gibt. Und wir alle haben Wohlstand. Wir leben in einer reichen Gesellschaft. Wir gehören zu den reichsten 2-3% von allen Menschen, die je gelebt haben. Und das ist oft unser Problem. Ich weiß nicht, ob wir die geistlichsten Menschen sind von all denen, die Jesus je nachgefolgt sind. Und da ist oft eine Verbindung zwischen diesen Dingen. Aber es ist nicht schlecht. Geld, Liebe ist ein Problem, wenn unser Herz dran hängt. Aber was Jesus sagt eigentlich, ob wir arm oder reich sind in dieser Welt, ist wirklich nicht so wichtig. Und es sagt auch nichts über unsere Geistlichkeit aus. Was wirklich zählt, ist Beziehung mit Gott. Was wirklich zählt, ist, dass unser Leben ihn ehrt, dass wir Unterschied machen in dieser Welt für ihn. Jesus ist gekommen und hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Gottes Reich ist ein geistliches Reich. Es ist vor allem eine Beziehung mit Gott. Eine Beziehung mit Gott, in der er der Herr ist. Das macht das Reich Gottes aus. In Römerbrief Kapitel 14 haben wir eine Definition vom Reich Gottes. Da sagt uns der Apostel Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also eine geistliche Lebensqualität, die wir genießen in Beziehung mit Gott. Das ist das Reich Gottes. Und wenn wir das Reich Gottes verkündigen, geht es zuallererst darum, Menschen in diese Beziehung zu bringen. Mit dem Herrn Jesus. In 2. Korinther sehen wir, was die Apostel als Gesandte Jesu gepredigt haben. 2. Korinther 5, Vers 20, wer mitlesen will. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus, der ein perfektes, heiliges Leben gelebt hat, hat am Kreuz unsere ganze Schuld auf sich genommen. Er wurde zur Sünde gemacht, damit, wenn wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen und darauf vertrauen, dass er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat und das weggenommen hat, dass wir bekleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Auf gut Deutsch, Gott, der Vater, hat Jesus am Kreuz behandelt, als hätte er unser Leben gelebt. Er hat die Konsequenz für unsere Schuld getragen, damit Gott, der Vater, uns behandeln kann jetzt, als hätten wir Jesu Leben gelebt. Perfekt und heilig und vollkommen. Er ist zur Sünde geworden, damit wir zur Gerechtigkeit werden können. Und das war die Botschaft. Das predigen wir als Gesandte an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Durch das, was Jesus getan hat. 1. Korinther 2, da sagt der Paulus, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Galater 6, Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und das war die Priorität, die absolute Priorität, Menschen zu versöhnen mit Gott. Und unter die Herrschaft von unserem König Jesus Christus zu bringen. So bauen wir das Reich Gottes. Ist es deine Priorität? Ist meine Priorität? Ist uns das wirklich ein Herzensanliegen? Leben wir das aus? Menschen zu versöhnen mit Gott. Das ist unsere Berufung. Das ist, wie das Reich Gottes gebaut wird. Wir sind Menschenfischer, wir sind Seelenfänger im positiven Sinn. Gehen zu Menschen und sagen, hey, Jesus hat bezahlt für deine Schuld. Versöhnung mit Gott ist möglich, lass dich versöhnen mit Gott. Kehr um von deinem eigenen Weg und unterwirf dich der Herrschaft von Jesus Christus, das ist heil, das ist gut. Du wirst gerettet werden. So bauen wir das Reich Gottes. Das war das Erste. Und ich möchte, dass ihr das seht, weil das ist wichtig. Ich glaube, die Reihenfolge ist wichtig. Und das Zweite ist, um die Kranken gesund zu machen. Also Versöhnung zu predigen und dann praktische Barmherzigkeit. Könnten wir es nennen, ein Aspekt davon zumindest. Und deswegen, so oft christliche Missionare haben auch ihre Krankenhäuser und all diese Dinge, verkündigen die gute Nachricht, lasst euch versöhnen mit Gott, aber gleichzeitig dienen wir dem ganzen Menschen. Und das eine ist ohne dem anderen nicht glaubwürdig und nur sozial oder barmherzig zu wirken an Menschen, ohne das Evangelium weiterzusagen, ist leer und eigentlich Grausamkeit, weil, wie gesagt, was nützt es einem Menschen, wenn er gesund wird und in die Hölle geht? Also klare Prioritäten, klare Ausrichtung. Aber wie gesagt, diese Heilungen und Matthäus fügt noch hinzu, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Diese Dinge sind auch Zeichen für die Juden zur Zeit Jesu, dass Jesus der Messias ist und dass der Messias da ist. Es ist erfüllte Prophetie. Diese Dinge haben auch den Dienst der Apostel bestätigt. Und ich glaube auch, dass Gott heute noch Wunder tun kann und dass Gott heute noch heilen kann. Und ich habe das erlebt. Und wenn jemand krank ist, dann lass uns dafür beten, um Gesundheit. Und ich habe erlebt, dass Gott heilt. Nicht immer, aber immer wieder mal. Liegt in seiner Souveränität. Wir haben Gottes Wunder erlebt. Ich glaube, jedes Mal, wenn ein Mensch gerettet wird, das ist das größte Wunder. Aber auch Versorgungswunder und so viele Dinge, die Gott tut. Aber das Wichtige ist zu sehen, das ist nicht die Priorität. Die Apostel hatten wie Jesus keinen Heilungsdienst oder keinen Wunderdienst, sondern sie hatten einen Predigtdienst wie Jesus. Markus 16. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und dann sagte: Diese Zeichen aber werden denen folgen. Seht ihr, die werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Denkt an den Apostel Paulus in Malta. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Die Priorität, was wirklich wichtig war, ihr erster Auftrag war die Predigt des Evangeliums, die Lehre des Wortes. Und dann heißt es, die Zeichen folgten ihnen nach. Das Wort wurde durch die darauf folgenden Zeichen bestätigt. Diese Zeichen, diese Wunder, auch diese Heilungen, das war nur Beiwerk. Wie bei Jesus, wenn wir die Evangelien lesen, ist das ganz offensichtlich. Das heißt, von Jesus immer, er ging hin, um zu predigen, um zu lehren. Und dann kommen Kranke zu ihm und er heilt sie. Aber wir lesen nirgendwo, dass es seine erste Priorität war, Kranke zu heilen oder Tote wieder lebendig zu machen. Erste Priorität ist, dass Menschen heil werden, ewig heil werden in ihrer Beziehung mit Gott. Und wie gesagt, ich glaube, dass Gott alle Menschen heilt, die sich ihm anvertraut haben. Manche hier in dieser Welt, aber alle in der Ewigkeit. Und das ist das weitaus Wichtigste. Und es ist wichtig, dass wir das klar haben. Dass wir nicht abgelenkt werden von einer ewigen Perspektive auf eine irdische, menschliche Perspektive. Und das ist so eine Versuchung in dieser Gesellschaft, wo wir so viel Wohlstand haben. Und es gibt so viele, die das verschoben haben. Leider gibt es viele Lehrer, viele Diener Gottes mit sehr bekannten Namen, die im Fernsehen zu sehen sind. Die haben die Prioritäten falsch gesetzt für sich selbst und für ihre Nachfolger. Und das ist nicht biblisch. Wo der Fokus auf Zeichen und Wunder ist und eine Riesenshow und der Fokus auf das Irdische ist und Wohlstand in dieser Welt und die Typen haben Privatjets und Luxusautos und ein paar Luxusvillen und ihre Yachten und das zeigt schon, wo ihr Herz eigentlich ist. Und sie ziehen irgendwie so eine super peinliche, unwürdige, ungeistliche Show ab, um die Leute irgendwie zu unterhalten, deren Geld sie bekommen wollen. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das sehr erschüttert. Ich habe mich bis jetzt eigentlich nicht wirklich viel für diese Typen interessiert. Aber ich habe letzte Woche ein bisschen nachgeforscht, im Internet und auf YouTube vor allem, einfach mal Videos angeschaut, was diese Leute tun. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war entsetzt. Ich war schockiert und betrübt, was diese Männer und Frauen im Namen Jesu tun. Und ihr könnt euch das anschauen. Da waren zum Beispiel zwei Prediger, Fernsehprediger, sehr bekannte, die irgendwo in angeblichen Sprachen geredet haben und sich einander Witze erzählt haben und sich dabei totgelacht haben. So wie kleine Kinder das tun, wenn man seine eigene Sprache erfindet und der eine sagt blablabla und der andere blablabla. Hey, 1. Korinther 14 sagt, wer in Sprachen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Also ist ganz klar, dass es nicht biblisch ist. Und ich glaube nicht, dass die Leute das nicht gelesen haben. Das sind ungehorsam dem Wort Gottes. Und das ist eine billige Show in meinen Augen. Und wirklich, das pervertiert das Echte und das Richtige. Oder ein Video gesehen, wo ein Gründer von dieser Richtung wie ein Besoffener herumtorkelt und hysterisch lacht und die Leute liegen am Boden und machen komische Laute und da ist totales Chaos und totale Verwirrung in der Veranstaltung. Wie Besoffene. Schlimmer als am Wurstmarkt. Oder ein anderer, ein Bestseller auch in Deutschland, der rumrennt so wirklich fast mit dämonischer Stimme. Feuerfall, Feuerfall, Feuerfall und irgendwie die Leute umschmeißen. Lass ihn wieder aufstehen und du komm her. Und verrückt. Oder der Führer der angeblich letzten Erweckung. Mittlerweile hat er Ehebruch begangen und die ist auch wieder am Abebben. Aber dieser Typ, der, könnt ihr euch das anschauen, der in einem Video angeblich unter Inspiration des Heiligen Geistes einem kranken Menschen mit voller Wucht in den Magen tritt. Das ist gotteslästerlich, Leute. Das ist nicht der Heilige Geist, das ist menschenverachtend. Mich hat es erschüttert, das zu sehen. Und es ist so traurig. Das ist schlimmer, als ich mir es vorgestellt habe. Man hört immer wieder von dem Zeuge, wir können euch das ansehen. Das ist nicht der Heilige Geist. Wenn schon, dann ist es teuflisch. Zweifel, ob manche dieser Typen wirklich Jesus kennen. Was würde Jesus tun? Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus hingeht und irgendjemanden in den Magen tritt? Oder wie ein Besoffener herumtorkelt und die Leute irgendwie niedermacht? Hey, hier sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er sagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater wohlgefällig ist. Jesus liebte die Menschen, er war bereit, sich für sie aufzuopfern. Er war der gute Hirte. Aber diese falschen Lehrer, die ziehen ihren Anhängern Millionen aus den Taschen und misshandeln die geistlich. Wirklich, man kann es nicht anders sagen. Und manchmal sogar physisch. Und da ist kein Wort vom Kreuz, kein Wort von der Nachfolge Jesu. Es ist viel Show. Feuerwehr. Chaos. Jesus, die Menschen sind oft nur ein Mittel zum Zweck. Es geht um Selbstverwirklichung und nicht um Jesusverwirklichung. Das ist auch ein Test. Ihr könnt euch immer fragen, wer bekommt die Ehre? Wer steht im Mittelpunkt eines Treffens? Ist es Jesus oder ist es irgendein Mensch? Wer ist der Star? Ist es Jesus oder ist es der Prediger? Was wird gelehrt? Das Wort Gottes? Oder erzählt irgendjemand seine eigenen Erfahrungen und Geschichten und der Heilige Geist hat mir dies gesagt und das und deswegen tritt ich dir jetzt in die Fresse, weil Gottes will. Es war eine andere Geschichte, dieser selbe Prediger hat erzählt, dass irgendwo eine alte Frau in der ersten Reihe stand und der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, tritt sie in die Fresse. Und boah, ha! Und die Leute lachen und Halleluja und preis dem Herrn. Mann. Wo ist die Reinheit? Wo ist die Liebe? Wo ist die Gottesfurcht? 1. Korinther heißt es, wo der Geist des Herrn wirkt, Da geschehe alles zur gegenseitigen Auferbauung, alles anständig und in Ordnung und alles geschehe in Liebe. Das ist eine Veranstaltung, wo der Heilige Geist am Wirken ist, wo Friede ist, anständig, wo Ordnung ist, wo Liebe ist. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Jakobus 3. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. 1. Timotheus 3. Ein Leiter im Reich Gottes, ein Ältester muss untadelig sein, der Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Und er muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Auch das werdet ihr finden im Internet, dass diese Menschen kein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind. Wenn irgendjemand, der Jesus nicht kennt, in so ein Treffen reingeht, der sagt, die sind bescheuert, die sind durchgeknallt. Wir decken auf, dass viele Reichtum veruntreuen und diese Jets, die angeblich für den Dienst sind, für Urlaubsreisen zum Skifahren verwenden. Schlechtes Zeugnis. Philipper 3, Vers 17 bis 20, wer mitlesen will. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Das kann man nur mit Weinen sagen, wenn man sowas sieht. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, sehen wir, darum geht's. Und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Auf das Irdische. Reich Gottes ist irdisch. Hier. Wohlstand hier. Aber Paulus sagt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Das ist die richtige Perspektive. Lasst uns nicht reinfallen auf falsche Lehrer. Wie gesagt, das ist eine rote Lampe, ein Warnlicht in eurem Denken. Ein Mensch, der auf das Irdische sinnt, der ein irdisches Reich predigt, ist eine Warnlampe für mich, wenn ich sowas höre. Können alles am Charakter Jesu prüfen. Was würde Jesus tun? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus so lebt oder das predigt oder das tut? Eine ewige Perspektive. Das ist, wozu Gott uns einladet. Menschen ewig heil zu machen. Das ist die Priorität. Menschen zu versöhnen mit Gott. Jesus muss immer im Zentrum sein, sonst liegen wir daneben. Wir müssen alles an seinem Charakter und an seinem Wort prüfen. Ich kriege diese Bilder nicht aus dem Kopf, die ich da gesehen habe. Ich muss sagen, als Pastor, mir tut es weh im Herzen, zu sehen, wie Gottes Kinder misshandelt werden und betrogen werden. Ich möchte nicht, dass ihr verletzt werdet von solchen Leuten. Und das ist mein Herz. Geht mir nicht darum, um irgendjemanden fertig zu machen oder so. Deswegen habe ich auch keine Namen genannt. Wäre vielleicht zu persönlich. Aber ich möchte nicht, dass ihr verletzt werdet. Und ich möchte vor allem auch, dass wir klar sehen, wenn wir Gott dienen, das Wichtigste ist, dass das Wichtigste am wichtigsten bleibt. Das Wichtigste ist er, das Wichtigste ist Jesus und das, was er für uns getan hat. Und so, wenn Gott uns in die Nachfolge ruft, wenn er uns aussendet, wenn wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen, dann muss der Fokus unseres Dienstes und unser Leben als Mitarbeiter Gottes er sein und Menschen mit ihm zu versöhnen. Und alles andere, was noch nebenbei geschieht und was Gott noch nebenbei macht, das ist hinzugefügt. Aber es ist nicht die Priorität. Seht hier Vers 3, was Jesus weiter sagt. Und er sprach zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben, zwei Garnituren Unterwäsche. Die Botschaft war das Einzige, was sie mitbringen sollten oder mitnehmen sollten. Das ist ja vielleicht ein viertes Prinzip. Reist mit leichtem Gepäck. Seid nicht selbstgenügsam. Oder wie hättet ihr euch gefühlt, wenn ihr die Jünger gewesen wärt und Jesus gibt euch diesen unglaublichen Auftrag und sagt, geht hinaus, predigt das Reich Gottes, dass die Herrschaft Gottes da ist, der König da ist, heilt Kranke und dann sagt er euch, und jetzt geht ohne Stab und ohne Tasche und ohne Lunchpaket und ohne Geld und mit nur einer Unterwäsche. Wie wäre das für euch? Puh. Das ist ein bisschen wenig, ja? Ein bisschen wenig. Aber wisst ihr, was es tut? Es hält sie von Jesus abhängig. Nicht selbst genügsam. Und wir werden nächste Woche ein wunderbares Beispiel dafür sehen, wo plötzlich 5000 Menschen da sind und Jesus sagt, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, hä? Wir haben nicht, was es braucht. Wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht Fähigkeit, wir haben ein paar Fische, ein paar Brote. Das ist alles, was da ist. Und ihr sagt, okay, bringt sie mir. Bringt mir das, was ihr habt. Und macht einen Schritt im Glauben. Dann werden wir sehen, wie Jesus ein Riesenwunder tut und wie er das vermehrt. Aber er sagt seinen Ausgesandten hier, reist mit leichtem Gepäck. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir ein einfaches Leben leben als Nachfolger Jesu. Versuchung ist in dieser Welt und so leben die meisten Menschen hier, immer mehr anzuhäufen. Und wenn du eine Gehaltserhöhung kriegst und eine Beförderung kriegst, dann bedeutet es automatisch, du schraubst deinen Lebensstandard hoch. Größeres Auto, größeres Haus, noch ein iPod, noch eine Playstation. Müssen wir wirklich so leben? Ist es wirklich weise? Und dann sind oft Leute so eingespannt, vielleicht sogar mit Schulden. Und die Leute müssen schaffen und schaffen und schaffen, nur um ihren Lebensstandard zu erreichen. Und das frisst sie völlig auf. Materielles Zeug, das wir anhäufen, das kann zu einem Klotz werden, an unserem Bein, in der Nachfolge. Kann uns Sorgen machen. Ich denke, wenn du Aktien hast, dann machst du dir gerade Sorgen. Ja? Jesus sagt, sorgt euch nicht um diese Dinge. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Nicht, dass wir nicht weise Verwalter sein können und planen können und unser Geld gut anlegen können. Die Frage ist, was machen wir damit? Bauen wir unser eigenes Reich, unsere Villa, unser Luxusauto und noch eins und da noch ein Boot und da noch ein Luxusurlaub und oder haben wir eine Sicht für das Reich Gottes? Unser materielles Zeug, wenn wir das anhäufen, kann uns dazu bringen, dass wir dem Herrn nicht mehr vertrauen müssen. Dass wir selbstgenügsam werden. Ich denke, da ist was drin, wenn Jesus sagt, wir sollen beten, unser Vater, gib uns unser tägliches Brot. Da ist was Gesundes dran, wenn wir darum bitten müssen. Wenn wir täglich von ihm abhängig sein müssen. Sagen, Jesus, versorge uns. Gib mir mein tägliches Brot. Da ist was Gesundes drin. Und Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und wisst ihr, was zu geben, das wird durch einen einfachen Lebensstil möglich. Wenn wir die Lohnerhöhung kriegen, statt den Lebensstandard hoch und hoch und hoch zu schrauben, hier lasst uns einfach bleiben. Und wenn Gott uns mehr gibt, als wir brauchen, lasst uns das investieren, um anderen Menschen zu dienen. Um das Reich Gottes zu erweitern, um andere Menschen zu versöhnen mit Gott. Lasst uns darin investieren, in dieses Königreich-Programm, an dem wir mitwirken dürfen. Glücklich in unserer Seele werden wir, sagt Jesus, nicht, wenn wir für uns selbst leben, sondern wenn wir für ihn leben und für andere Menschen. Und wir wissen das. Der glücklichste Mensch ist nicht der, der am meisten hat, sondern der zufrieden ist mit dem, was er hat. Der Paulus hat es gelernt. Philipperbrief sagte, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und dann sagt er, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Aber er hat gelernt, zufrieden zu sein, ob er Mangel hat oder Überfluss hat. Davon war sein Friede und seine Zufriedenheit nicht mehr abhängig. Sondern von ihm. Alles vermag ich in ihm. Wie ist es bei dir? Kannst du zufrieden sein? Mit Jesus allein? Ohne das ganze Zeug? Und hey, wenn du es hast, preis dem Herrn. Nichts Schlechtes dran, solange wir es genießen können. Aber wir können es erst genießen, wenn Jesus unsere Zufriedenheit ist. Solange bis wir an den Punkt kommen, jagen wir immer dem nach und den und den. Und Mann, wenn ich das hätte und das größere Haus und das zweite Auto und den besseren Urlaub, dann wäre ich glücklich und du kommst dorthin und es ist wieder leer und du jagst immer dieser Karotte nach, dieser Wurst, die du nie erreichen kannst. Aber Mann, wenn du versöhnt bist mit Gott durch Jesus und in ihm deine Zufriedenheit hast, dann kannst du irgendwo auf einer Holzbank sitzen und sagen, wow, was für ein toller Sonnenuntergang. Ich preise dich, Jesus. Wow, wie wunderbar. Du kannst es genießen. Und Jesus, danke, dass ich ein Auto habe. Ist wunderbar. Und danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Auch wenn es nur zwei Zimmer sind. Danke, Jesus. Ist es nicht wunderbar, so zu leben? Ist es nicht frei, so zu leben? Und dann, wenn ich noch was übrig habe, wenn du mir mehr gibst, als ich brauche, wow, kann ich dein Reich investieren. Missionar unterstützen. Bruder, eine Schwester ermutigen, vielleicht jemanden, der wirklich Not hat, zu helfen. Das ist so viel befriedigender als der größere iPod mit 8 GB statt mit 4 oder wahrscheinlich haben wir jetzt schon mehr 80. Brauchst du das Zeug wirklich? Lass uns weise investieren. Letztendlich, Gott geht es um unser Herz. Und Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Das geht nicht. Entweder den einen oder den anderen. Entweder das eine lieben oder das andere. Aber nicht beides. Das geht nicht. Jesus will unser Herz haben. Und ich glaube, dass Materialismus die größte Versuchung ist oder eine der größten Versuchungen für uns Christen in dieser Welt. Dass wir von dem Irdischen, dass wir von dem Zeug, dass wir von dem Wohlstand von den Materiellen eingenommen werden. Das ist so traurig. Gott sei Dank gibt es auch gute Vorbilder. Menschen, die wirklich reich sind. Ich habe mal einen Typen kennengelernt, der war Single, der hat gut verdient und hat in der absoluten Bruchbude gewohnt, kleines Auto gefahren, weil seine Vision war, er hat gesagt, bin nicht berufen, in die Mission zu gehen und so weiter, das kann ich nicht, das ist nicht mein Ding, aber Mann, ich habe eine Gabe, Geld zu machen. Und hat einfach gelebt und meiste Kohle, die er gemacht hat, hat er Missionare gesandt, persönlich Missionare unterstützt. Und er war so ein Ermutiger, dieser Typ. Mich hat er nie unterstützt, also ich erzähle die Geschichte jetzt nicht. Aber Freunde von mir. Und er war so ein Ermutiger und er war so fröhlich. Und so zufrieden. Vorbild für mich. Ich denke, der Pastor Chuck ist ein Vorbild für mich. Wer den nicht kennt, der Calvary Chapel gegründet hat, sozusagen. Der war die erste Hälfte seines Lebens total arm. Und dann, ich glaube, sein Großvater, der hat irgendwo eine Eisenbahnlinie besessen. Und auf jeden Fall hat er ziemlich viel Geld geerbt. Aber es hat ihn nicht verändert. Der lebt heute noch in demselben Haus wie früher. Fährt denselben Mittelklassewagen und investiert sein Geld ins Reich Gottes, nicht in sich selbst. Das ist jemanden, den ich respektieren kann, wenn er über Gott redet. Unterstützt viele Missionare privat, verwöhnt seine Enkelkinder, aber er lebt nicht für sich. Er lebt für Gott und für sein Reich und um anderen Menschen zu dienen. Und das soll unsere Vision sein. Ne? Lass uns noch die letzten paar Verse lesen. Ich weiß, ich habe mich da jetzt voll... hinwegtragen lassen. Aber wirklich, ich kriege diese Bilder nicht aus dem Kopf. Und ich möchte euch beschützen vor diesem Zeug. Vers 4. Und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt... Und von da geht weiter. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. In welches Haus ihr eintretet, dort bleibt. Sucht nicht nach einem besseren Quartier. Du wirst eingeladen, die kochen Spaghetti, der Nachbar grillt. Oh Mann. Nee, bleibt dort, wo ihr seid. Wieder macht nicht dieses Irdische zu einem Fokus. Das Essen und Trinken, Bequemlichkeit. Und wo sie euch nicht aufnehmen werden, der schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeugnis gegen sie. Die Juden, die ein heidnisches Gebiet durchquert haben, haben dann am Ende an der Grenze den heidnischen Staub sozusagen von ihren Füßen geschüttelt. Das war ein Zeichen gegen diese heidnischen Gebiete. Die Vorstellung der Juden war, die Heiden, die sind eigentlich nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Die hatten nicht viel Liebe für die. Und also es war dieses Zeichen, wir wollen mit euch überhaupt nichts zu tun haben und ihr habt mit uns nichts zu tun. Wir wollen nicht mal diesen heidnischen Staub mitnehmen in unser Gebiet. Und wenn die Jünger das hier getan haben, war es ein Zeichen des Gerichts. Sie haben diese jüdischen Städte, in die sie gegangen sind, die Jesus abgelehnt haben, haben sie so behandelt, als wären sie Heiden. War ein Zeichen des Gerichts. Wer Jesus ablehnt, der wählt die Hölle. Das ist die Tatsache. Sie aber gingen aus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie das Evangelium verkündigten und überall heilten. Und jetzt sehen wir noch schnell ein Beispiel für jemanden, der Jesus abgelehnt hat. Es hörte aber Herodes, der Vierfürst, alles, was geschehen war, und er war in Verlegenheit, weil von einigen gesagt wurde, dass Johannes aus den Toten auferweckt worden sei. Von einigen aber, dass Elia erschienen, von anderen aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Und Herodes sprach, Johannes habe ich enthauptet. Wer aber ist dieser, von dem ich solches höre? Und er suchte ihn zu sehen. Herodes hatte ein schlechtes Gewissen. Johannes der Täufer, dieser gerechte Prophet, hat ihn zurechtgewiesen wegen Ehebruch und er hat ihn einen Kopf kürzer machen lassen. Und jetzt hat er so ein bisschen Paranoia, als er von Jesus hört. Wer ist dieser? Oh, manche sagen, Johannes der Täufer ist auferstanden. Oh, eine schlechte Nachricht. Manche sagen, Elia. Oh, dieser gerechte Prophet, der Feuer vom Himmel. Oh, auch das wäre schlecht. Ne? Aber Johannes habe ich enthauptet, sagt er sich. Aber wer ist dieser, von dem ich solches höre? Und er sucht ihn zu sehen, Jesus zu sehen. Und er wird Jesus sehen. Das Traurige daran ist, er wird Jesus nicht annehmen. Er wird nicht in sein Reich eintreten. Er wird sich nicht seiner Herrschaft unterordnen. Sondern er wird Jesus ablehnen. Er wird sich belustigen an ihm. Okay, zusammenfassend. Lektionen, die wir heute gelernt haben aus Gottes Wort. Erstens, ihr seid berufen. Ihr seid Ausgesandte an Christi Stadt. Zweitens, ihr werdet zugerüstet von Jesus. Jesus rüstet euch zu. Darauf könnt ihr euch absolut verlassen, wenn ihr sein Werk tut. Also erzählt anderen das Evangelium weiter. Lasst uns daran arbeiten, Menschen zu versöhnen mit Gott. Und bitte lasst uns den richtigen Fokus bewahren. Fallt nicht auf irgendwelche Betrüger rein. Und lasst auch uns unsere Prioritäten richtig sehen, dass wir mit einer ewigen Perspektive leben und nicht mit einer irdischen Perspektive. Und das ist so eine Versuchung heutzutage. Also reist mit leichtem Gepäck durch diese Welt. Und wenn Gott uns mehr gibt, als wir brauchen, dann ist es dazu da, um anderen zu dienen. So werdet ihr selig werden, glücklich in eurer Seele. Glücklichster ist nicht der, der am meisten hat, sondern der zufrieden ist mit dem, was er hat. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Ich danke dir so sehr für dieses Vorrecht, dass wir deine Nachfolger sein dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du klar zu uns sprichst, Herr, dass du uns so ein wunderbares Vorbild gegeben hast. Dass wir in allem fragen dürfen, was würde Jesus tun? Jesus hat gesagt, wer dich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und du sendest uns, wie der Vater dich gesendet hat. Also Vater, so bitte ich, dass wir dich auch richtig repräsentieren. Dass wir das tun, was du tun würdest in dieser Welt. Beschütze uns geistlich, Vater. Darum möchte ich beten. Und ermutige uns, Herr, in der Nachfolge. Und ich bitte dich, bewahre uns davor, dass wir in diesen Materialismus verfallen. Immer mehr und immer größer und immer reicher, sondern dass wir wirklich gute Verwalter sind für das, was du uns anvertraut hast. Und dass wir auch damit, mit unserem materiellen Wohlstand, den du uns gegeben hast, dass wir auch damit Gottes Reich zuerst suchen, seine Gerechtigkeit. Und dass wir darauf vertrauen, dass uns alles hinzugefügt wird. Und darum bitten wir, auch darum wollen wir beten und dir vertrauen. Wollen beten, unser lieber Vater, gib uns heute unser tägliches Brot, was wir heute brauchen. Du bist das Brot, Jesus. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.